Streckt mal eure Hände aus.
Papa, ich möchte Gideon segnen in deinem Namen. Ich möchte ihm segnen, dass du ihm die Worte, die du sprechen möchtest, in den Wunden legst, Herr. Und dass die Worte in unsere Herzen fallen, so wie du sie vorbereitet hast vor Anbeginn der Zeit. Danke, dass wir Gideon als Pastor haben. Danke, dass wir ihn auch senden dürfen in einen wohlverdienten Urlaub, Herr, nachdem er gepredigt hat und uns das Wort gebracht hat, was ihm wirklich von dir gegeben ist. Amen. Sei gesegnet, Gideon.
Jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen. Ich und wir freuen uns auf unseren Urlaub, aber wir pfeifen nicht aus dem letzten Loch, sondern uns geht's gut. Das sind auch bessere Voraussetzungen, in Urlaub zu starten, als wenn man denkt, oh. Für mich war jetzt die Sommerferien waren tatsächlich richtig erholsam, weil es sind viele unterwegs, sieht man ja auch noch immer. Es gibt weniger Anrufe, weniger E-Mails. Man ist ja über Facebook so mit einigen Pastorenfreunden befreundet, die dann so Bilder posten wie, ich habe es geschafft seit langer Zeit, meine Inbox ist leer, juhu. Genau. Von daher war das richtig schön, 4 normale Wochen hier mal in Kiel zu verbringen. Dieses Jahr war nämlich echt sehr bewegt, positiv dieses Jahr. Und trotzdem freuen wir uns natürlich auf den Urlaub. Und ich freue mich jetzt auch auf diese Predigt. Und zwar ist diese Predigt so entstanden: Wir haben ja unsere Gemeindefreizeit vor einiger Zeit gehabt und im Rahmen dieser Gemeindefreizeit hatten wir auch eine Taufe. Viele von euch sind dabei gewesen und bei uns ist es immer so, bevor es so eine Taufe gibt, treffe ich mich mit den Täuflingen nochmal für einen Taufkurs, wo ich einfach nochmal so ganz grundlegend durch einige Dinge durchgehe mit ihnen, wo wir einfach sagen, das ist wichtig, einfach nochmal zu wissen, sich über einige Sachen klar zu werden, was Christsein ausmacht und wo sie einfach auch nochmal ihre Fragen stellen dürfen. Und das Schöne, und das ist tatsächlich, finde ich, ein Vorrecht für mich als Pastor, ich darf mir tatsächlich immer wieder über Sachen Gedanken machen, wo viele andere Christen die Gefahr haben, da machen sie irgendwann Häkchen hinter und sagen, okay, das ist abgehakt. So zum Beispiel die Taufe, das war irgendwann mal, da freut man sich vielleicht noch, muss man vielleicht auch irgendwo nochmal das Datum angeben, aber so wirklich Thema ist es nicht mehr. Und für mich ist es immer wieder Thema und ich habe da wirklich das Vorrecht, dass ich mich da nochmal neu reindenken darf. Und natürlich, wenn ich dann mit den Leuten noch drüber spreche, kommt das dann auch nicht so gut, oh, jetzt reden wir wieder über die Taufe, sondern ich muss mich ja selber dann auch motivieren und irgendwie was Frisches bringen. Und so ging es mir diesmal auch. Ein Thema in diesem Kurs hat mich auch ganz besonders persönlich angesprochen. So sehr angesprochen, dass ich es heute einfach auch nochmal zum Predigtthema machen möchte. Und ich möchte ganz besonders, das sage ich vorweg, ganz besonders die von euch einladen, die die alten Hasen sind, die alle schon 10-mal gehört haben. Da ist immer die große Gefahr, dass sie sagen, oh, das kenne ich schon, basic. Etwas abschalten und schon mal überlegen, was es zum Mittagessen geben soll oder wo wir hingehen. Nein, bitte nicht, sondern lasst euch doch bitte genauso wie ich nochmal ganz neu von diesem Thema ansprechen und begeistern. Thema heute ist, wer nicht fragt, bleibt dumm, die Sache mit der Neugeburt. Wer nicht fragt, bleibt dumm, die Sache mit der Neugeburt. Was steckt dahinter? Ihr dürft das entdecken. Wir schauen uns mal den Predigttext an. Johannes Kapitel 3, ein längerer Abschnitt, die Verse 1 bis 21. Johannes Kapitel 3, 1 bis 21. Da lesen wir. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er. Wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit? Rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren, und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist Gottes geboren werden. Aber wie geschieht so etwas? Fragte Nikodemus. Jesus antwortete, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht? Ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir wissen und gesehen haben und erzählen es weiter. Doch ihr wollt unseren Worten nicht glauben. Aber wenn ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich euch von Dingen erzähle, die hier auf der Erde geschehen, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, bis auf den Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassten das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht und jeder kann sehen, dass er in Verantwortung vor Gott handelt. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir einfach für diese wunderbare Gelegenheit, die du uns gibst, dass wir einfach mit hineingenommen werden in dieses Gespräch, was du vor vielen, vielen Jahren mit Nikodemus geführt hast, Jesus. Und du hast ihn abgeholt, so wie du uns abholst, Jesus, an dem Punkt, wo wir stehen, Jesus. Du bist eingegangen auf seine Fragen. Es war vielleicht oder ziemlich wahrscheinlich sogar im ersten Moment nicht unbedingt alles verständlich für ihn, Jesus. Aber mit der Zeit wird er es begriffen haben, worum es dir gegangen ist, Jesus. Danke, dass du genau so auf uns eingehst, Jesus, dass du heute zu unseren Herzen sprechen willst und dass du jedem Einzelnen hier helfen willst, dass wir es wirklich verstehen können, was es mit unserem Leben persönlich zu tun hat, Jesus. Dafür danke ich dir. Amen. Ist ein ziemlich langer Text, da steckt jede Menge drin. Wir wollen ihn heute mal so ein bisschen auseinandernehmen. Bevor wir das machen, ein paar Vorbemerkungen zum Hintergrund. Wir finden diesen Text ganz am Anfang, Johannes Kapitel 3, am Anfang des Johannesevangeliums, das heißt auch am Anfang des Wirkens Jesu. Da ist noch nicht so wirklich viel passiert. Jesus hatte seinen öffentlichen Dienst gerade erst begonnen, aber wir merken allein schon an der Tatsache, wie Nikodemus hier auf ihn zukommt, dass durch seine Predigten, aber auch durch die Wunder, die er getan hat, er schon wirklich sehr bekannt gewesen ist und wahrgenommen worden ist in der Gesellschaft. Und in dieser Situation bekommt Jesus eines Nachts Besuch von einer angesehenen Person aus der Führungsschicht der Juden. Und das ist dieser Nikodemus. Wenn man mal so ein bisschen liest, die Theologen streiten sich darum, warum ist es nachts gewesen? Ist es nachts gewesen, weil Nikodemus es ein bisschen peinlich war, mit Jesus zu reden? Andere sagen, ganz besonders nachts haben die Rabbis, also die Gelehrten des Judentums, immer diskutiert miteinander. Deswegen kam er nachts, ist auch ein bisschen egal. Warum? Auf jeden Fall ist es so, er kam nachts und er wollte mit Jesus sprechen. Und es ist ganz interessant zu wissen, dass Nikodemus, stand da ja auch, der gehörte einer bestimmten Gruppe der Juden an, und zwar der Pharisäer. Und aufgrund dessen, was wir so im Neuen Testament lesen, ist es wahrscheinlich nicht so, wenn wir den Begriff Pharisäer hören, dass wir da unbedingt was Positives mit verbinden. Wir bei uns im Norddeutschland haben ja sogar ein Getränk, was wir den Pharisäern gewidmet haben. Das ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, der Kakao, wo ein Schuss Rum reinkommt. Kaffee, wo ein Schuss Rum reinkommt. Ihr kennt euch aus, das ist bedenklich. Und damit ist einfach gemeint, die Geschichte dahinter, habt ihr vielleicht mal gehört, ist irgendwo ein Pastor, der seinen Gemeindegliedern immer gepredigt hat, Leute, ihr sauft zu viel, das geht nicht an, haltet euch vom Alkohol fern. Und er hat immer sein Käffchen getrunken und irgendwann hat jemand Spritz gekriegt, da hat er immer seinen Schuss Rum drin. Bei der Taufe sagst du, okay. Und deswegen hieß es dann, du bist aber ein Pharisäer. Also sprich, für uns, gleiches Wort für Heuchler, jemand, der einfach nicht wirklich authentisch ist. Wir sehen im Neuen Testament, die Pharisäer, die hatten ständig Streit mit Jesus, wurden von ihm wiederholt als Heuchler bezeichnet und trugen auch maßgeblich zu seiner Verurteilung und Kreuzigung bei. Und trotzdem, wenn wir in die Bibel ganz genau schauen, können wir feststellen, dass die Pharisäer gar nicht immer negativ wegkommen. Paulus zum Beispiel wäre so ein Beispiel, der war auch ein Pharisäer, der eine lebensverändernde Begegnung hat, aber das war so seine Herkunft. Und auch dieser Nikodemus, der kommt mit einigen Fragen zu Jesus, wird von Jesus, sage ich auch mal, ziemlich aus dem Pott gesetzt, aber trotzdem ist es ja eigentlich eine positive Begegnung, die hier stattfindet. Die Pharisäer, die waren eine Bewegung innerhalb des Judentums, die das Wort Gottes, und das bedeutete zur damaligen Zeit vor allen Dingen die fünf Bücher Mose oder das Alte Testament mit den Propheten, die nahmen es ganz genau, und um sicher zu gehen, dass es auch eingehalten wurde, befolgten sie eine große Anzahl von Zusatzgeboten, die sie nochmal so aufstellten. Also ein Beispiel, in der Bibel findet sich diese Stelle, du sollst das Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter braten. Und dann haben sie sich überlegt, okay, um sicher zu gehen, dass das niemals passiert, wenn ich irgendwo hingehe, weiß ich ja nicht, was ist die Milch von der Mutter, was ist vom Zicklein. Also Milchprodukte und Fleischprodukte immer ganz streng voneinander trennen. Ist übrigens im Judentum bis heute so. Aber die Intention, die dahinter steckte, war gar nicht, wir wollen ganz viele Regeln aufstellen, sondern die Intention ursprünglich war, wir wollen alles dafür tun, damit wir das Wort Gottes auf jeden Fall einhalten. Oft kannten diese Leute die gesamte Schrift, auf jeden Fall also die Schrift, die sie damals hatten, kannten sie komplett auswendig. Das soll ihnen mal einer nachmachen. Und, was vielleicht auch ganz spannend zu wissen ist, sie waren sehr volksnah, sie waren eigentlich sehr beliebt damals und sie sind die einzige innerjüdische Strömung, die die Zerstörung des Zweiten Tempels überlebte und bis heute im rabbinischen Judentum überlebt hat. Also das Judentum, so wie wir es heute kennen, würde es ohne die Pharisäer gar nicht geben. Ist doch ganz spannend. Oder auf einmal die Pharisäer von damals kommen uns doch auf einmal ziemlich nah. Und von Nikodemus, wenn man noch mal ein bisschen schaut, gibt es auf jeden Fall Hinweise davon, dass er damals einer der drei reichsten Männer in Jerusalem gewesen ist. Also das heißt, ein Mann von einer Gruppe, die beliebt war im Volk, die Einfluss hatte, von der wir heute wissen, die dazu beigetragen hat, dass das Judentum in seiner heutigen Form bis heute überleben konnte. Und dieser Mann kommt zum Newcomer Jesus. Und er behandelt ihn aber nicht wie ein Newcomer, sondern wenn ihr so seine Anrede hört, er redet ihn, meine Übersetzung, mit Meister, also mit Rabbi an. Und er redet sehr respektvoll mit ihm. Ist doch eigentlich echt eine geniale Gelegenheit aus heutiger Sicht. Wer würde das nicht gerne mal wollen, ein Interview mit Jesus zu führen? Wenn wir heute hier sagen, Jesus kommt heute hierher und ihr dürft mal Interviewfragen stellen, schreibt euch mal auf, was ihr wissen wollt, oder ihr dürft euch mal so, wer gewinnt, 5 Minuten mit Jesus, 3 Fragen sind frei, da würde uns doch schon so einiges einfallen. Nikodemus, der wusste vielleicht noch nicht ganz genau, was er da eigentlich gewonnen hat, aber er stellt auf jeden Fall seine Fragen. Und zwar stellt er 3 Fragen, die erste Frage ist gar nicht als Frage formuliert, aber es steckt eine Frage drin. Und zwar ist das erste, ist diese Aussage, Jesus, ich stelle fest, wir wissen das, du bist echt, was steckt denn eigentlich genau dahinter? Und dann die zweite Frage ist, die ergibt sich einfach aus dem Gespräch, was bedeutet Neugeburt? Und drittens, wie geschieht Neugeburt konkret? Auch da, wer sich an diesen Begriff jetzt Neugeburt stößt, einige sprechen da vielleicht von euch eher von Wiedergeburt, aber eigentlich ist es ja nicht das, was es wirklich trifft, auch nicht, was die Bibel sagt. Und vor allen Dingen ist, finde ich, bei Wiedergeburt immer das Problem, da kann man ganz schnell an buddhistisches, ich werde immer wieder von Neuem geboren werden, deswegen spreche ich heute von Neugeburt. Also lasst uns mal diese Fragen anschauen. Das erste, die Aussage, du bist echt, was steckt genau dahinter? Wenn wir uns das genau angucken, dann stellen wir fest, bevor Jesus zu Nikodemus gekommen ist, da hat es einen Prozess bei ihm gegeben. Wir wissen nicht, wie lange das gewesen ist. Wir wissen auch nicht genau, wie das abgelaufen ist, aber aufgrund der Aussagen, die wir macht, stellen wir fest, in Nikodemus ist was passiert. Und zwar sagt er 3 Sachen zu Jesus, die eigentlich ganz schön stark sind. Das erste ist, er sagt, Jesus, wir, und damit schließt er sich auch ein, wir wissen, du bist von Gott gesandt. Ist doch eine starke Aussage, oder? Jesus, ich weiß, du bist von Gott gesandt. Sagt dieser unglaublich wichtige und einflussreiche Nikodemus zu dem relativ unbekannten Jesus. Und er geht sogar noch weiter, er sagt nicht, Jesus, du bist von Gott gesandt, sondern er sagt auch, ich habe erkannt, Jesus, du bist gesandt, um uns zu lehren. Also auch da wieder steckt, denn du bist gesandt, um mich zu lehren. An dieser Stelle muss ich wieder sagen, Hut ab, Nikodemus, so eine Aussage zu treffen, als wirklich jemand, der ein Schwergewicht ist, ist doch schon stark, oder? Und das Dritte, was er sagt, ist, die Wunder, die du tust, die sind ein Beweis, dass Gott wirklich mit dir ist. Würde ich vielen wünschen, wenn die schon mal so weit wären wie Nikodemus. Nikodemus, der muss ganz offensichtlich eine Offenbarung darüber gehabt haben, wer Jesus ist. Bestimmt noch nicht über das ganze Bild, aber so einige Teile, die hatte er schon bekommen, die hatte er erkannt und die hat er zusammengesetzt. Und wenn wir jetzt mal so auf unsere Geschichte schauen, ist es nicht mit uns eigentlich genauso, dass es irgendwann mal genauso angefangen hat? Oder andersrum, wenn du noch nicht so weit bist, dass es bei dir vielleicht so anfangen könnte? Das erste, diese Erkenntnis, Jesus ist von Gott gesandt, er ist echt. Denk mal zurück, wann bist du an deinem Leben in diesen Punkt gekommen oder vielleicht war das dir auch schon immer klar, weil du so aufgewachsen bist, musstest aber irgendwann die, so die Entscheidung für dich treffen. Jesus ist echt, das sind nicht irgendwelche Geschichten nur. Jesus ist echt und er ist von Gott gesandt. Das ist ja aber erstmal nochmal so eine Außensicht. Das nächste, da wird es ja das Persönliche, die Erkenntnis, er ist nicht nur von Gott gesandt, sondern er ist für mich gesandt. Er ist gesandt, um mich zu lernen. Da ist dieser persönliche Bezug auf einmal da. Und das dritte, ich erkenne, wenn es um diese Wunder geht, ich erkenne, dass Jesus nach wie vor am Wirken ist. Ich sehe sein Wirken in dieser Welt. Aber warum kommt denn Nikodemus jetzt zu Jesus? Wollte er ihm ein paar Komplimente machen? Nach dem Motto, Jesus, ich habe was rausgefunden, das wollte ich dir kurz sagen und tschüss. Ich glaube nicht und das hat auch Jesus gemerkt. Nikodemus formuliert das als Aussagen, aber der Jesus versteht ganz schnell, dass bei Nikodemus eigentlich eine Frage da drin steckt. Er hat gesagt, Jesus, ich sehe all diese Dinge, aber ich verstehe noch nicht so wirklich, was das Ganze eigentlich soll. Und so geht es vielleicht auch uns oder ist uns so gegangen und so geht es, glaube ich, auch vielen Menschen, wenn man so anfängt, diesen Weg mit Jesus zu gehen, dass ich aber merke, ich habe so viel, ich sehe jetzt das jetzt. Ich verstehe so ein bisschen dieses Bild. Jesus, er ist echt, er ist für mich, aber wie, was soll das Ganze eigentlich? Und ich glaube, für uns, die wir vielleicht länger dabei sind, ist das einfach eine ganz wesentliche Aufgabe, Menschen zu helfen, in diesen drei Punkten weiterzukommen. Wir können tatsächlich nur helfen, das Große kann Gott nur machen, aber immer wieder darauf hinzuweisen, einfach aus unserem eigenen Leben auch ein Zeugnis zu sein, Jesus ist von Gott gesandt, er ist für mich und für die ganze Welt gesandt und sein Wirken ist bis heute in dieser Welt zu sehen. Und wenn wir da dran mithelfen, dass Menschen das erkennen, dann haben wir sie definitiv Jesus schon mal ein ganzes Stück näher gebracht. Die Frage ist nur, was machen wir mit dieser Offenbarung? Wie geht es weiter? Und genau diese Frage, die hört Jesus halt auch raus aus dem, was der Nikodemus sagt. Und er dringt gleich zum Kern der Sache vor. Eigentlich könnte man ja sagen, der Nikodemus, der schmiert ihn ordentlich Honig ums Maul. Also es hört sich ja toll an, er wird Lehrer genannt, du bist von Gott gesandt, du sollst uns lehren. Und so ganz klassisch könnte man ja sagen, dass Jesus sich, du sprichst recht, Nikodemus. Irgendwie so, oder Nikodemus, so kannst du das ja auch nicht sagen. Zu viel der Ehre, du bist ja auch ein ganz toller. Oder wie auch immer, was man sich darunter vorstellen kann. Aber Jesus, der hält sich damit nicht auf. So taucht er ja auch oft in der Bibel auf. Sondern er kommt gleich zum Kern. Er sagt nicht danke, er sagt nicht, Nikodemus, halt dich mal ein bisschen zurück. Oder das ist ja schon echt toll, dass du das sagst. Sondern seine Antwort ist, er geht ans Eingemachte und sagt, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus greift aus heiterem Himmel auf einmal ein Thema raus, wo auf jeden Fall Nikodemus eigentlich gar nicht so drüber gesprochen hat. Zumindest denkt, glaube ich, der Nikodemus diese Frage, was soll das jetzt? Was ihn schon, glaube ich, anspricht, weil darum geht es ja, das Reich Gottes sehen, das wollte er, das wollten die Pharisäer. Sie wollten sehen, was tut Gott? Das hat ihn, glaube ich, schon angesprochen. Aber was hat es mit dieser Neugeburt auf sich? Natürlich wollte Nikodemus das Reich Gottes sehen. Das war ja sein ganzer Lebenssinn als Pharisäer. Er möchte sehen, was Gott tut und verstehen, wie er wirkt. Aber wenn er jetzt dieses von Neuem geboren hört, und das hören wir dann ja auch, da klingt, seine erste Assoziation ist, okay, von Neuem geboren, Geburt. Was hat jetzt Schwangerschaft, Geburt, relativ blutiger Vorgang jetzt mit diesem Thema zu tun, über den wir hier gerade reden? Der Nikodemus, der versteht nicht die geistliche Dimension der Aussage Jesu, sondern er stellt tatsächlich praktische Überlegungen an, und das Ganze, das könnt ihr wirklich schon als witzig bezeichnen, praktische Überlegungen an, wie das funktionieren könnte. Wie kann ein alter Mensch in den Leib seiner Mutter zurückkehren? Und auch da, Jesus hält sich auch da wieder nicht mit langen Erklärungen auf, sondern er macht ganz schnell klar: Nikodemus, du bist hier gerade auf den ganz falschen Dampfer. Wir reden hier nicht über Geburt und Geburtsvorbereitung und was auch immer, sondern wir reden gerade hier über etwas Geistliches. Wir sprechen hier von dem neuen Leben, das ein Geschenk Gottes ist und das durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Und Jesus macht gleich klar, er sagt: Nikodemus, Nikodemus, mach dir überhaupt gar nicht die Mühe erst zu verstehen, wie das funktioniert, was ich dir gerade erzähle. Also er spricht ja von der Geist, der ist wie der Wind, wir wissen nicht, wo er kommt, wohin er geht. Er sagt: Nikodemus, mach dir gar nicht erst die Mühe, das kann man einfach nicht verstehen, so wie wir nicht verstehen können. Na gut, in unserer heutigen Zeit mit unserer Wetter-App ist es vielleicht ein bisschen mehr möglich, aber damals war das klar. Wir wissen nicht, wohin der Wind kommt, woher er kommt und wohin er geht, sagt er. Genauso wenig können wir verstehen, was da der Geist Gottes tut, wenn er einen Menschen, wenn er diese geistliche Neugeburt bewirkt. Er sagt zu Nikodemus: Nikodemus, die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, dass du das einfach akzeptierst. Oder in anderen Worten es auszudrücken, die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, dass du das glaubst. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, denk mal nach, ist es nicht wirklich so? Wenn du so über dein Leben mit Gott nachdenkst, über die Zeit, die du vielleicht als die Zeit bezeichnen würdest, wo du dich bekehrt hast, kann man das erklären, was da passiert ist? Man kann das natürlich berichten, was passiert ist, aber es wirklich verstehen, was Gott da in unserem Leben tut, das kann man nicht. Und ich glaube, das hat auch seinen Grund. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, all die großen und wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben, die können wir nicht erklären. Erklär mir mal Liebe. Ist nicht zu erklären, oder? Wir können ein bisschen erklären, wie sich das äußert, aber wirklich so da hineindringen, sie zu erklären, das funktioniert nicht. Sondern bei Liebe ist es genauso, wir müssen sie einfach annehmen. Wir müssen vertrauen, wenn jemand mir sagt, ich liebe dich, wir müssen es annehmen. Oder auch nicht, wir müssen es natürlich nicht, aber wenn wir es nicht annehmen, dann können wir es nicht erleben. Und Liebe ist eigentlich ein schöner Vergleich, weil genau darum geht es ja auch, werden wir gleich noch sehen, es geht ja tatsächlich auch in dieser ganzen Sache um Liebe. Nikodemus, der nimmt das einfach hin. Ist ja auch schon mal wieder, sag ich mal, echt eine Herausforderung für jemand, der gelehrt war wie er, dass er das hinnimmt, dass Jesus ihm sagt: Nikodemus, versuch's gar nicht erst, mich danach zu fragen, wie das funktioniert, das ist nicht zu verstehen. Das kann man nicht begreifen. Vielleicht kann er das so hinnehmen, weil doch tatsächlich in der damaligen Zeit die Menschen glauben, so ist mein Empfinden, es ein bisschen einfacher ihnen gefallen ist, Dinge einfach zu glauben. Er hat gesagt: Okay, wenn du das sagst, kann man nicht verstehen, ich nehme das mal so hin. Aber trotzdem habe ich eine Frage, und die stellt er dann auch. Er möchte wissen, diese Neugeburt, über die du sprichst. Okay, ich kann nicht verstehen, wie das funktioniert. Aber ich möchte doch wissen, wie komme ich dahin? Wie kann man das haben? Wie kann man das erreichen als Mensch? Wie bekomme ich dieses neue Leben, von dem du sprichst, Jesus? Wie geschieht Neugeburt konkret? Und dann bekommt der Nikodemus eine Erklärung, ich habe sie euch eben vorgelesen, die ihm, glaube ich, in diesem Moment nicht wirklich weitergeholfen hat. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass Jesus ihm etwas erzählt, was an diesem Punkt noch gar nicht geschehen ist. Ich habe ja dieses gelesen von dieser Schlange, dieser ehenden Schlange, die aufgerichtet wird. Und wir heute wissen, oder einige von euch wissen das vielleicht, Altes Testament ist, dass es ein Bild darauf ist, wie Jesus ans Kreuz gegangen ist. Aber das war definitiv für Nikodemus nicht wirklich nachvollziehbar, was er da erzählt. Aber wir schauen mal kurz rein. Jesus spricht von seiner Kreuzigung, wir können es ja nachvollziehen heute. Und er umreißt eigentlich in ganz wenigen Worten den Heilsplan Gottes. Er sagt: Erstens, Jesus, der Sohn Gottes, also ich, hätte er auch sagen können, kommt mit einer ganz bestimmten Mission auf die Welt. Und das ist die Mission ist zweitens, er geht ans Kreuz, um Rettung zu bringen. Und drittens, Allein durch unseren Glauben an ihn werden wir gerettet und empfangen ewiges Leben. Das heißt, Jesus, der erweitert an dieser Stelle nochmal diese Dimension. Eben haben sie nur von dieser Neugeburt gesprochen. Auf einmal redet er über ewiges Leben. Und wir wollen uns einfach diese Verse nochmal anschauen, weil ich die einfach so unglaublich kostbar finde. Ab Vers 16, da sagt Jesus, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ich weiß, dass viele von euch kennen diese Verse sehr gut. Wer bei den Royal Rangers gewesen ist, der weiß, das muss man sogar für seine Aufnahmeprüfung lernen, so sehr hat Gott die Welt geliebt und so weiter und so fort. Und gerade bei diesen Versen, die wir so gut kennen, ist immer die Gefahr, dass wir diese Tiefe, die da eigentlich drin steckt, dass wir sie verlieren. Das sind doch eigentlich unglaubliche Verse, oder? Also eigentlich müssten wir, wenn wir das so hören, sagen, ah, oh, das ist genial. Eigentlich ist es unglaublich, was da steht und trotzdem glauben wir es. Das, was wir hier lesen, das ist die Botschaft, die in der Bibel das Evangelium genannt wird. Die frohe Botschaft. Aus reiner Liebe sandte Gott seinen Sohn, um die Welt zu retten. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So fängt es an. Und ich finde es einfach so wichtig, uns das nochmal klar zu machen. All das, was wir so lesen in der Bibel, was wir hören, es geht ja nicht um irgendwie ein theologisches Grundgebäude oder um irgendeine Religion, sondern es geht ja eigentlich um die Liebe Gottes, dass er gesagt hat, ich liebe diese Menschen so sehr, dass ich alles tun will, um mit ihnen zusammen zu sein. Und ich glaube, darüber können wir uns gar nicht oft genug freuen. Das können wir uns gar nicht so oft genug wieder bewusst machen, was das bedeutet. Es macht so viel Sinn, sich immer auch wieder daran zu ändern. Wie hat das eigentlich mit mir und Gott irgendwann mal angefangen? Was sind so die ersten Schritte, die ich mit ihm gegangen bin? Was sind die Dinge, die er mir schon gezeigt hat? Immer dort wieder zurückzukommen, weil das ist unser Fundament. Wovor wollte Gott die Welt retten? Rettung vor der Sünde, vor der Trennung von Gott, davor ein Leben und eine Ewigkeit ohne den uns liebenden Gott zu verbringen. Und da sind wir jetzt eigentlich auch bei diesem Thema Bekehrung. Was ist denn eigentlich Bekehrung? Ist auch so ein Begriff, der immer gerne mal wieder gebraucht wird in christlichen Kreisen oder auch aus nichtchristlichen Kreisen. Du willst mich etwa bekehren oder wie auch immer. Aber eigentlich, wenn wir uns das mal anschauen, wir können überhaupt niemanden bekehren. Ist unbiblisch. Sondern bekehren kann sich jeder nur alleine. Weil Bekehrung bedeutet eigentlich nichts anderes als eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, ja, ich glaube das und ich nehme das an. Das ist Bekehrung. Ich treffe eine Entscheidung zu glauben. Das heißt, wir bekehren uns nicht zu einer Kirche, wir bekehren uns auch nicht zu einer Theologie und erst recht nicht zu irgendeinem Menschen. Wenn überhaupt, bekehren wir uns zu dem, der sowohl Mensch als auch Gott ist, nämlich zu Jesus. Wir treffen eine Entscheidung zu glauben, dass Gott mich so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit, wenn ich an ihm glaube, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Bekehrung, das ist mein Part und auch da brauche ich die Gnade Gottes. Und diese Neugeburt, von der Jesus hier spricht, das ist das Geschenk, was ich dann von Gott bekomme. Das Geschenk dafür, dass ich diese Entscheidung treffe, ja, ich will dir vertrauen, ja, ich will dir glauben. Ich habe am Anfang gesagt, der Titel ist, wer nicht fragt, bleibt dumm. Wie steht es um Nikodemus? Ist er dumm geblieben oder auch nicht? Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass für Nikodemus das Ganze definitiv ein Nachspiel gehabt hat. Und zwar wird Nikodemus danach noch zweimal in der Bibel erwähnt. Das erste Mal in Johannes 7, Vers 50, da gibt es eine große Diskussion im Hohen Rat. Da geht es darum, was die mit Jesus machen sollen, weil der für ordentlich Unruhe sorgt. Und Jesus, der Nikodemus, der setzt sich an dieser Stelle für Jesus ein. Und im Endeffekt wird so diese ganze Diskussion dann, nachdem er so einen Einspruch hat, abgebrochen und es gibt keine Konsequenzen für Jesus. Und dann im Johannes 19, Vers 39 lesen wir, dass der Nikodemus zu den ganz wenigen gehört hat, die, nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, bei seiner Grablegung dabei gewesen ist und der Zutaten für die Einbalsamierung gebracht hat von extrem hohem Wert. Also wir haben kein definitives Zeugnis, weder in der Bibel noch außerhalb, wie es hundertprozentig mit Nikodemus danach gelaufen ist, aber diese beiden Dinge, die wir lesen, die sprechen doch sehr stark dafür, dass der Nikodemus tatsächlich ein Jünger Jesu geworden ist. Und ich habe mich so gefragt, wie wird das für ihn gewesen sein, als Jesus dann tatsächlich am Kreuz gestorben ist? Vielleicht stolper ich. Wie es für ihn gewesen ist, als Jesus dann tatsächlich am Kreuz gestorben ist und als er auch von den Toten wieder auferstanden ist, beziehungsweise als im Hohen Rat diskutiert worden ist, die Jünger haben ihn geklaut. So war ja im ersten Moment die Formulierung, um für nicht so viel Aufsehen zu sorgen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem Moment Nikodemus sich an dieses Gespräch mit Jesus erinnert hat. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er in dem Moment verstanden hat, was Jesus da eigentlich zu ihm gesagt hat. Er konnte das in dem Moment ja nicht verstehen. Also daraus ableiten, wenn man diese ganze Geschichte nicht kennt, dass mit der Schlange, die erhöht wird, und dann muss, das ist das Kreuz mit gemeint und so weiter und so fort, das ist wahrscheinlich, es sei denn, da gibt es eine Mega-Offenbarung, relativ unwahrscheinlich. Aber in dem Moment, wo er das gesehen hat, wahrscheinlich sogar schon, als er ihn am Kreuz hat hängen sehen, ich glaube, da hat er verstanden, okay, hier passiert auf einmal etwas, was Jesus mir persönlich vor 1-2 Jahren erklärt hat. Ich glaube, das ist stark für ihn gewesen. Und vor allen Dingen stark, als er dann gemerkt hat, das Kreuz war nicht das Ende, sondern die Auferstehung war auch noch nicht das Ende. Wir sind ja selbst noch immer nicht am Ende, sondern es geht weiter. Die Sache hatte also für Nikodemus ein positives Nachspiel. Und die Frage ist, wie steht es um dich? Und ich glaube, wir haben hier heute wahrscheinlich unterschiedliche Leute sitzen. Wir haben bestimmt einige oder eine ganze Menge, die bereits solche Offenbarungen hatten, von der ich gesprochen habe, und die eine Entscheidung getroffen haben. Ja, ich glaube das. Wie lange ist das bei dir her? 1 Jahr, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Ich glaube, wir können sogar fast noch höher gehen. Und was für eine Bedeutung hat das für dich heute? Diese Frage finde ich viel wichtiger. Die Frage ist nicht so wichtig, wie lange das für dich her ist, sondern was bedeutet das für dich heute? Bist du dir des Wertes dieses unglaublichen Geschenkes nach wie vor bewusst? Und wenn ich ehrlich bin, ich bin mir nicht immer dessen bewusst, aber wenn ich es mir wieder ganz neu klar mache, dann darf ich wirklich sagen, ich bin mir dessen sogar noch mehr bewusst, wie viel wert es ist. Ich glaube, umso länger wir Jesus kennen und ihn erleben, umso mehr verstehen wir, was für ein unglaubliches Geschenk er uns da eigentlich gemacht hat. Ist das die Quelle deiner Freude? Wir haben heute von Silas gehört, dass es auch echt schwierige Situationen in unserem Leben geben kann, wo von den äußeren Umständen, wie er gesagt hat, wir nicht happy-clappy sein können. Und wie wir es auch in der Bibel lesen, da steht ja auch nicht, freut euch über alles, sondern freut euch in allem. Und das ist nicht irgendwie die Ermutigung eines Motivationstrainers, sondern das ist eine Ermutigung von jemandem, der sagt, ihr könnt euch in allem freuen, weil ihr einfach so eine unglaubliche Freude in eurem Herzen habt, die über alles andere hinausgeht. Was tust du dafür, wenn du das selber diesen Weg schon gegangen bist, um anderen Menschen zu helfen, die 3 zu Anfang genannten Punkte zu erkennen? Zu erkennen, Jesus ist von Gott gesandt, er ist echt. Er hat ihn für mich gesandt und für die anderen. Ich erkenne sein Wirken in dieser Welt. Und auch die will ich gerne ansprechen, wenn du bislang noch nicht so weit warst, dann will ich dir die Frage stellen, was hast du denn bis heute erkannt? Und vielleicht geht es dir gerade wie diesem Nikodemus, wo du sagst, ich merke eigentlich, das ist echt. Ich merke eigentlich, dass es nicht nur echt ist, sondern dass es auch für mich persönlich gilt. Und ich sehe eigentlich auch schon, wie Gott am Wirken ist in meinem Leben und in dieser Welt. Dann ist es vielleicht heute für dich an der Zeit, tatsächlich so eine Entscheidung zu treffen, zu glauben und dich von Gott beschenken zu lassen. Was ich weiß, ganz egal, ob ihr zu den alten Hasen gehört, die mal ganz neu wieder das entdecken dürfen, oder zu denen, die noch ganz frisch dabei sind und sowieso noch voller Begeisterung sind, oder die, die noch gar nicht diese Entscheidung getroffen haben. Das, was ich weiß, ist, dass Gott uns allen heute seine Liebe ganz neu offenbaren möchte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch immer mal wieder über diese ganz grundlegenden Punkte der Bibel sprechen. Darum geht es allein, dass wir seine Liebe erkennen und immer tiefer in ihr gegründet und verwurzelt sind. Also lasst uns doch Gott gemeinsam für dieses unglaubliche Geschenk danken. Und dafür dürfen wir jetzt aufstehen. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und wir möchten es heute so machen, wir haben ja gleich noch das Abendmahl. Und das Abendmahl ist eigentlich die perfekte Gelegenheit, besser konnte es gar nicht passen, um genau das nochmal ganz praktisch zu machen, über was ich heute gesprochen habe. Und ich möchte euch gleich einladen, wenn wir gleich dieses Lied gemeinsam gesungen haben, ich sage danach ein paar Worte, und dann einladen, nach vorne zu kommen. Und wenn du ein Kind Gottes bist und sagst, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu ihm, wie lange auch immer, dass du einfach das nutzt, einfach jetzt auch dieses nächste Lied, dich einfach nochmal zu erinnern. Was hat denn das eigentlich für dich persönlich bedeutet, auch wenn du es nicht verstehen kannst? Aber was hat es für dich persönlich bedeutet und bedeutet es bis heute, dass du von Neuem geboren bist, dass du ein Kind Gottes bist? Oder vielleicht ist es auch für dich an der Zeit, dass du sagst, ich will ganz neu oder vielleicht zum ersten Mal eine Entscheidung treffen, zu glauben. Vielleicht ist dir was verloren gegangen oder vielleicht hast du noch nie was gefunden. Aber jetzt merkst du, du merkst eigentlich genau das, über das ich heute gesprochen habe. Das ist echt, ich will das auch. Dann ist heute deine Gelegenheit, dass du sagen kannst, ja, ich will glauben. Ich will das, ich möchte eine Entscheidung treffen. Und auch dann bist du dann herzlich eingeladen, das Abendmahl genau dafür zu nehmen. Denn im Abendmahl, darum geht es ja im Abendmahl, dass Jesus diesen neuen Bund mit uns schließt. Nutzt einfach jetzt diese Zeit dieses Liedes, um einfach nochmal ins Gebet zu gehen, euch einfach nochmal zu erinnern und euch zu überlegen, was hat Gott für dich getan und will ich das? Und dann seid ihr danach herzlich, ich sage dann noch ein paar Worte zum Abendmahl, eingeladen, aber vorher bete ich nochmal kurz.